SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin mit Stefanie Peik, hallo. Und diesmal summt's bei uns. Bienen. In Kalifornien werden sie unter anderem gebraucht, um Erdbeeren zu bestäuben. Auf den riesigen Monokulturen dort summen sie aber nicht von selbst. Die Honigbienenvölker werden extra zur Bestäubung hingefahren, erzählt der Agrarökologe Ingo Grass von der Universität Hohenheim in Stuttgart. Eine neue Studie zeigt, dass das auch nachhaltiger geht mit einer vielfältigeren Landwirtschaft.
Die vielfältigen Systeme, die waren dann so gestaltet, dass es Blühstreifen zwischen den Erdbeerpflanzen gab, dass es Hecken gab, dass es offene Stellen gab, wo Wildbienen nisten können. Wenn wir die Wildbienen fördern, dann ist der Ertrag der Erdbeere oft sogar noch besser als mit der Honigbiene, weil Wildbienen oft bessere, effizientere Bestäuber sind.
Nur eins von vielen Beispielen aus der internationalen Studie, die belegen, dass eine vielfältige Landwirtschaft der Natur und den Menschen nützt. Mehr dazu gleich im Gespräch. Und auch sonst sind wir diesmal sehr wissenschaftlich unterwegs. Wir schauen uns nämlich auch noch andere Studien an. In einer geht es um ein eigentlich ziemlich simples Rezept für mehr Klimaschutz: gesündere Ernährung. Egal, ob es sich um Insekten oder um Vögel dreht, viele Arten verschwinden oder sind bedroht. Und als ein Treiber gilt die intensive Landwirtschaft weltweit. Aber was können Bäuerinnen und Bauern tun? Sie müssen von ihrer Arbeit schließlich auch leben können. Antwort: auf größere Vielfalt setzen. Im Ackerbau zum Beispiel auf Fruchtfolgen mit mehr unterschiedlichen Pflanzen und auf gezielten Bodenschutz. Davon profitiert die Biodiversität und das ohne Abstriche bei den Erträgen der Landwirte. Das ist bei einer umfangreichen globalen Studie unter Leitung der Unis Hohenheim und Kopenhagen rausgekommen. Sie wurde kürzlich im Fachmagazin Science veröffentlicht. Einer der Hauptautoren ist der Agrarökologe Ingo Grass. Mit ihm habe ich über die Studie gesprochen.
Global, das Gespräch.
Herr Grass, Sie haben Datensätze zu weit über 2.500 landwirtschaftlichen Betrieben auf 5 Kontinenten verflochten. Das geht von der Maisproduktion im afrikanischen Malawi über Ölpalmen in Indonesien, die Rinderhaltung unter Bäumen in Kolumbien bis zum Anbau von Winterweizen in Deutschland. Und große Leitfrage dabei: Was bringt eine vielfältigere Produktion für Mensch und Umwelt? Und tatsächlich haben Sie globale Muster entdeckt. Welche?
Also eines der wirklich spannendsten und auch, ich denke, auch persönlich mit am wichtigsten Muster war, dass diese vielfältige Landwirtschaft nicht nur der Natur mehr zurückgibt, das heißt, dass wir in der Lage sind, auch die Artenvielfalt damit zu fördern, sondern dass sie auch dem Menschen etwas zurückgibt. Und dass zum Beispiel das menschliche Wohlergehen, das kann ganz verschieden sein in verschiedenen Weltregionen, aber über diese Regionen hinweg dadurch gefördert wird.
Sie sagen, auch die Landwirte profitieren. Wie? Welche Beispiele haben Sie da gefunden?
Ganz konkret in Malawi zum Beispiel. Also Malawi ist eines der ärmsten Länder Afrikas und es gibt eine große Mangelernährung bei der Bevölkerung. Das liegt vor allem daran, dass in Malawi sehr viel Mais konsumiert wird. Und Mais macht auch erstmal satt. Aber das Problem bei Mais ist, Mais enthält wenig Nährstoffe. Und eine vielfältige Landwirtschaft, das heißt dort, wo jetzt wirklich neben dem Mais auch noch Kürbis angebaut wird, Salate angebaut wird, Fruchtbäume stehen, Hülsenfrüchte, die Protein liefern, angebaut werden, wie Bohnen, das fördert die Gesundheit der Menschen und das haben wir auch gesehen darin, dass die Leute besser mit Vitaminen versorgt waren, darin, dass die Kinder besser gewachsen sind, also sich besser entwickelt haben. Und das alles sind dann große Vorteile von einer vielfältigen Landwirtschaft, die wir dort benötigen.
In Deutschland ist Mangelernährung ja aber kein Problem. Auch dort, sagen Sie aber, profitieren Landwirte davon, wenn sie in eine vielfältigere Produktion einsteigen. Sie haben sich da den Anbau von Winterweizen angeschaut. Was kam dabei raus?
Der Weizenanbau ist ja eine der wichtigsten landwirtschaftlichen Nutzpflanzen in Deutschland. Es gibt ein Problem mit diesen großen Feldern. Und zwar auf großen Feldern ist es oft so, dass dort sich wenig Artenvielfalt befindet und dass diese großen Felder oft auch sehr, ja, große Schädlingsprobleme haben, für die man dann eine entsprechend intensive Bewirtschaftung benötigt. Also viel Chemikalien, die diesen Schädlingen entgegenwirken. In unserer Studie haben wir gezeigt, dass wenn man die Feldgröße reduziert, also zum Beispiel von 20 Hektar in Ostdeutschland auf 5 Hektar, wie man sie in Westdeutschland findet, der Ertrag nicht betroffen ist, aber die Artenvielfalt und auch der Chemieeinsatz sich deutlich besser darstellen. Man hat also mehr Vögel, man hat mehr Insekten und man braucht weniger Ackerchemikalien, um diese Flächen zu bewirtschaften.
Welche anderen Beispiele aus aller Welt gibt es denn dafür, dass der Ertrag gar nicht leiden muss, wenn die Landwirte vielfältiger produzieren? Ich glaube, Sie haben sich ja zum Beispiel auch Palmölanbau in Indonesien angesehen, ne?
Ja, Palmöl ist in der Tat auch ein sehr wichtiges Thema, was uns auch in Deutschland betrifft. Also wenn Sie heute Morgen gefrühstückt haben, dann gab es bei Ihnen vielleicht auch einen Schokoladenaufstrich oder etwas Ähnliches zum Frühstück. Und wir alle wissen, da ist oft Palmöl verarbeitet. Das Problem bei Palmöl ist, dass es oft in diesen riesigen Monokulturen, zum Beispiel in Indonesien, angebaut wird und dass dafür der Regenwald gerodet wird. In unserer Studie haben wir uns jetzt sogenannte Agroforst-Ölpalmsysteme angeschaut. Agroforst, das heißt die Kombination aus Landwirtschaft, also der Palmölproduktion, mit Forstwirtschaft, also Bäumen. Wenn wir jetzt Ölpalme in Agroforst anbauen, das heißt mit Bäumen gemischt, dann bekommen wir die Artenvielfalt teilweise wieder zurück, die wir verloren haben. Also einige Vogelarten, die wir sonst nur im Regenwald hätten, finden wir dann auch in der Ölpalme wieder. Und gleichzeitig haben wir auch dort festgestellt, dass der Ertrag nicht vermindert ist. Ganz im Gegenteil, es gibt sogar Ölpalmen, die dann sogar mehr produziert haben, vielleicht weil sie von dieser Nachbarschaft, zu diesen Bäumen dann auch profitieren.
Welche Ansätze für mehr Vielfalt in der Landwirtschaft hatten denn in Ihrer Studie die stärksten positiven Folgen?
Die stärksten positiven Folgen haben wir dann gesehen, wenn mehrere Maßnahmen kombiniert wurden. Das heißt, wir haben uns Einzelmaßnahmen angeschaut, wie zum Beispiel mehr verschiedene Ackerkulturen anzubauen oder mehr Nutztiere zu halten und eine größere Vielfalt in der Tierhaltung zu haben. Aber wir haben festgestellt, dann, wenn Landwirte mehrere Maßnahmen kombinieren, zum Beispiel der Acker mehr Kulturen hat und gleichzeitig Hecken angelegt werden und gleichzeitig Blühstreifen hinzukommen, dann waren die Effekte am stärksten, und zwar sowohl was die Artenvielfalt anging, als auch das Wohlergehen der Menschen, die davon betroffen sind.
Ist das mit der vielfältigen Produktion nur was für Biolandwirte?
Ganz im Gegenteil. Wir müssen gerade auch die konventionelle Landwirtschaft hier mitdenken. Und in Deutschland ist es so, dass mehr als 80% der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland von konventioneller Landwirtschaft ausgemacht wird. Und das heißt, wenn wir wirklich was bewegen wollen, auch in der Fläche, dann müssen wir sogar genau diesen Sektor ansprechen.
Haben Sie auch Nachteile von Diversifizierung entdeckt?
Einer der unmittelbarsten Nachteile ist, dass Diversifizierung Geld kosten kann. Das heißt, wir müssen Geld in die Hand nehmen, um Diversität zurückzubringen. Ganz konkret, wenn wir eine Hecke pflanzen wollen, müssen wir die Bäume kaufen, wir müssen die Hecke anlegen, wir müssen auch einen Teil der Fläche, die wir aktuell vielleicht bewirtschaften, aus der Nutzung herausnehmen, wo wir die Hecke dann anpflanzen. Und dann haben wir natürlich auch laufende Kosten, das heißt, so eine Hecke muss gepflegt werden. Und diese Initialkosten am Anfang, aber auch die laufenden Kosten, das ist etwas, was Landwirte davon abhalten kann, solche Maßnahmen zu ergreifen. Und da müssen wir dann auch politisch uns fragen, wenn wir Vielfalt wollen, wenn wir Nachhaltigkeit wollen, was ist es uns wert? Und das entsprechend dann eben auch bei den Landwirten fördern.
Sagt der Agrarökologe Ingo Grass von der Uni Hohenheim. Er ist einer der Hauptautoren einer großen Agrarstudie im Fachmagazin Science. Vielen Dank.
Danke.
Und Ingo Grass hatte auch noch ein paar Tipps für Verbraucherinnen und Verbraucher. Wer eine vielfältige Landwirtschaft fördern will, der kann beim Einkaufen zum Beispiel auf Bio- und Fairtrade-Siegel achten oder bei Kaffee oder Kakao aus den Tropen auf das Siegel der Rainforest Alliance mit dem grünen Frosch. Das sind alles Labels, die eine größere Nachhaltigkeit garantieren sollen. Ein echtes Label für vielfältige Landwirtschaft allerdings gibt's nicht, bedauert der Wissenschaftler. Und wir bleiben beim nachhaltigen Einkauf. Die landwirtschaftliche Produktion unserer Lebensmittel hinterlässt auch einen ganz schön dicken Klimafußabdruck. Diese Verbraucher auf dem Wochenmarkt wollen sich und dem Klima was Gutes tun mit gesunder Ernährung.
Möglichst viel Hülsenfrüchte und Gemüse, Nüsse, wenig Fleisch.
Also in erster Linie glaube ich, wenn ich mir was Gutes tue, tue ich auch der Umwelt was Gutes.
Ich achte darauf, dass ich regional und saisonal esse.
Zum Beispiel eben durch einen reduzierten Fleischkonsum unterstützt man ja schon mal das Klima.
Stimmt genau. Und das gibt sogar schriftlich von ausgewiesenen Fachleuten. Gesundes Essen kann dazu beitragen, dass weltweit weniger Treibhausgase ausgestoßen und damit die Klimaziele leichter erreicht werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Studie Nummer 2 in dieser Globalfolge. Claudia Plass stellt sie vor.
Mehr Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte, weniger Fleisch und weniger Zucker. Die sogenannte Planetary Health Diet, die internationale Forschende entwickelt haben, empfiehlt eine flexitarische Kost für die Gesundheit von Mensch und Planet. In Bezug auf Klimaschutz funktioniert das, so das Ergebnis einer Studie von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Sie würde auch noch substanziell die Emissionen aus dem Agrar- und Ernährungssystem reduzieren. Und das ist dann der Kern der Studie. Das trägt dann dazu bei, dass das 1,5-Grad-Ziel deutlich leichter einzuhalten wäre.
Sagt Hermann Lotze-Kampen. Er ist Agrarökonom und Abteilungsleiter für Klimaresilienz am Institut. Vor allem in Ländern mit mittleren und hohen Einkommen wird mehr Fleisch verzehrt als von Wissenschaftlern empfohlen. Zwar geht der Konsum in Deutschland zurück, aber der Fleischverbrauch müsste noch deutlicher reduziert werden.
Wenn man jetzt mal Deutschland als Beispiel nimmt, um ungefähr 2/3.
Landen weltweit weniger Wurst und Schnitzel auf dem Teller, dafür mehr Obst, Gemüse, Erbsen, Bohnen und Linsen, dann hat das auch eine weniger intensive Landwirtschaft zur Folge. Der Effekt, der Ausstoß insbesondere von Methan für die Milch- und Fleischproduktion verringert sich. Die Forschenden haben in ihrer Studie verschiedene Szenarien zur Vermeidung von Emissionen mit und ohne den Ernährungsbereich durchgerechnet, erklärt der Agrarökonom. Sie haben zum Beispiel die Effekte im Energie- und Industriesektor untersucht. In einem weiteren Szenario haben sie zusätzlich noch die Ernährungsumstellung mit eingerechnet und die Ergebnisse verglichen.
Es ist eben nicht damit getan, nur auf den Energiesektor, also Stromerzeugung, Wärmeerzeugung und Industrie zu schauen, sondern alle Sektoren müssen eingebunden werden, weil das einfach so eine große Herausforderung ist.
Wenn nun durch eine Ernährungsumstellung mehr Treibhausgase eingespart werden, entlastet das wiederum andere Bereiche, zeigt die Studie.
Die Transformation der gesamten Wirtschaft zur Klimaneutralität wird erleichtert, dadurch, dass man im Ernährungssystem schon erheblich Druck rausnimmt.
Eine gesündere Ernährung könnte laut den Berechnungen auch den CO2-Preis senken. Er ist ein wichtiges Instrument, um die Erderwärmung zu begrenzen und wird durch Steuern oder Emissionshandel umgesetzt. Wenn nun im Ernährungssektor weniger Treibhausgase ausgestoßen werden, dann könnte ein potenzieller CO2-Preis künftig laut den Berechnungen der Forschenden insgesamt sogar rund 40% niedriger sein, verglichen mit einem 1,5-Grad-Szenario ohne Ernährungswende. Ein weiterer Vorteil einer gesünderen Ernährung, dort wo jetzt Futtermittel für die Tiere angebaut wird, wäre Platz, um mehr pflanzliche Nahrungsmittel anzubauen. Hermann Lotze-Kampen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sieht in einer Ernährungsumstellung eine große Herausforderung. Wie das gelingen kann, das war nicht Gegenstand der Studie. Trotzdem gibt es einige Vorschläge, auch eine Besteuerung von Fleisch gehört dazu, ebenso wie ein gesünderes Essen in Kantinen.
Weltweit zeigt der Trend der Erderhitzung weiter nach oben. In den Ozeanen macht das den Korallen zu schaffen. Sie bleichen aus und das in einem nie gekannten Ausmaß. Von wiederholten Bleichen können sich die Nesseltiere irgendwann nicht mehr erholen. Dabei sind Korallenriffe super wichtig. Manche nennen sie Regenwälder der Meere, weil sie unglaublich artenreiche Ökosysteme sind. Und hunderte Millionen Menschen sind abhängig von den Korallenriffen. Sie leben vom Tauchtourismus oder von der Fischerei. Die Riffe schützen auch vor Sturmfluten. Darum wird viel versucht, um die Korallen irgendwie zu retten. Auf den Fidschi-Inseln im Südpazifik hat ein US-amerikanischer Meeresbiologe eine Art Baumschule unter Wasser angelegt. Katrin Erdmann.
In kurzen Hosen, den Kaffee in der Hand, die Haare zum Zopf gebunden, sitzt Victor Bonito bei Reef Explorer Fiji. Der 51-Jährige hat die Naturschutzorganisation 2006 gegründet, nachdem er bereits zuvor mehrmals auf den Fidschi-Inseln geforscht hatte. Mehrfach hat er in den vergangenen Jahren Korallenbleichen und dann auch oft ihr Absterben erlebt und sich überlegt, wie können wir es schaffen, dass die Korallen widerstandsfähiger werden?
Wir versuchen, die Korallen dazu zu bringen, sich schneller an die steigenden Meerestemperaturen, die Hitzewellen im Meer und den Temperaturstress zu gewöhnen.
Dazu haben Bonito und seine drei angestellten Mitarbeiter zunächst die Korallen identifiziert, die von vornherein widerstandsfähiger waren. Weil es langwierig und aufwendig ist, Korallen zu befruchten, setzt Victor Bonito in erster Linie auf eine asexuelle Fortpflanzung.
So wie man einen Steckling von einer Pflanze nehmen und ihn anderswo aufsetzen kann, um ihn wieder wachsen zu lassen. Es ist ein Klon, der genetisch mit der Pflanze identisch ist, die man abgeschnitten hat. Aber man hat eine neue neue Pflanze geschaffen. Die Korallen vermehren sich so auf natürliche Weise.
Insgesamt hat die Naturschutzorganisation 4 Aufzuchtstationen vor der Küste eingerichtet. Unter Wasser baumeln dort an Leinen zahlreiche abgebrochene Korallenstücke, mehrere Monate lang. Sie können dort geschützt vor Fressfeinden wachsen.
Wir fangen also mit einem etwa fingergroßen Ast an. Wenn wir damit fertig sind, haben die Kolonien die Größe eines Tennisballs oder einer Grapefruit. Nach etwa 7 bis 10 Monaten in der Aufzuchtstation, je nachdem, wann wir sie einsetzen.
Eingepflanzt wird in der kühlen Jahreszeit ab Mai, wenn die Wassertemperaturen nur bei etwa 26 Grad Celsius liegen. Und zwar dort, wo sie sich selbst schwer ansiedeln würden, zum Beispiel auf dem harten Riffboden. Bonito und seine Mitarbeiter pflanzen nach eigenen Angaben etwa 10.000 Babykorallen pro Jahr. Mit guten Ergebnissen.
Nun sind dort wieder Fische. Die Korallen haben sich in diesem Gebiet auf natürliche Weise erholt.
Wer dort entlang schwimmt, sieht bunte Fische fast um die Korallen herumtanzen. Auch größere Fische tummeln sich wieder in dem türkisfarbenen Wasser. Der Unterschied ist bestens sichtbar in einem danebenliegenden, überfischten Gebiet. Dort schwimmen viele Algen herum. Die Unterwasserwelt wirkt trist. Durch die Aufzuchtstation sei es nicht nur gelungen, widerstandsfähigere Korallen zu züchten, sagt Bonito. Es wurde dadurch auch ein wichtiger Beitrag für die Gemeinschaft und damit die Dorfbewohner geleistet, die von dem Riff und damit dem Fischbestand abhängig sind. Apakuki Tassere ist einer der Mitarbeiter aus dem Dorf in Fiji und täglich draußen mit im Meer.
Es ist ein gutes Projekt. Es ist sehr lehrreich, sehr einfallsreich. Es sichert mein Einkommen. Ich kann meine Familie und mich davon ernähren.
Sie würden das der Natur zurückgeben, was die Menschen vorher zerstört hätten.
Wir sehen jetzt die guten Ergebnisse davon. Wir haben jetzt große Fische hier, anders als vor 5 Jahren.
Spannendes Projekt. Allerdings gibt es Wissenschaftler, die glauben, dass wir bei den Korallenriffen weltweit schon einen Kipppunkt überschritten haben. Korallenbaumschule hin oder her. Neues Thema. Manche von uns haben von der Klimakrise die Nase ganz besonders voll. Allergiker. Durch den Klimawandel fliegen nicht nur mehr Pollen und aggressivere Pollen durch die Luft, sondern auch neue Pollen, zum Beispiel Ambrosia-Pollen. Die Pflanze heißt auch Ragweed oder Traubenkraut. Wobei, ganz so neu ist die Ambrosie gar nicht, sie hat nur lange nicht gemuckt. Und jetzt kommt Studie Nummer 3. Ein internationales Forscherteam hat nämlich herausgefunden, dass invasive Pflanzen tickende Zeitbomben in unseren Ökosystemen sein können. Franz Essel, Ökologe an der Uni Wien und Mitautor der Studie.
Eine ganz wesentliche Aussage unserer Arbeit hier ist, dass auch sehr viele eingeschleppte Pflanzenarten sehr lange Verzögerungszeiten haben. Und zwar eine Verzögerung zwischen der erstmaligen Anpflanzung und dem Beginn der Ausbreitung und manchmal dann einer sehr raschen Ausbreitung.
Franz Essel nennt ein typisches Beispiel, das Ragweed oder Traubenkraut.
Ursprünglich war diese Pflanzenart heimisch in Nordamerika, wurde aber am Ende des 19. Jahrhunderts erstmalig nach Europa eingeschleppt. Hat sich aber in den ersten Jahrzehnten völlig unauffällig verhalten. Etwa ab den 1950er, 1960er Jahren, aber besonders dann ab den 2000er Jahren, hat sich diese wärmeliebende Art massiv ausgebreitet in ganz Mitteleuropa. Und damit haben auch die Probleme im Gesundheitswesen stark zugenommen, weil sehr viele Heuschnupfenallergiker heute auch auf diese Pflanzenart stark reagieren.
Die meisten invasiven Arten schaden dem Menschen nicht direkt. Doch indem sie heimische Arten verdrängen, können Ökosysteme aus dem Gleichgewicht geraten und sogar kollabieren. Umso wichtiger ist es, das Risiko durch eingeschleppte Pflanzen rechtzeitig zu bewerten, meint Franz Essel.
Und das zeigt doch auch, wie stark diese Verzögerungseffekte sind und auch wie wichtig sie sind, weil sie oft etwas maskieren, was sich in der Zukunft abspielen kann. Wo aber nur am Anfang, wenn man Gegenmaßnahmen setzen möchte, die Chance besteht auf Erfolg, solange die Vorkommen, Populationen noch klein sind.
Für die Risikobewertung nicht heimischer Pflanzen müssen die Gründe für die Verzögerung geklärt werden. Was genau löst die sprunghafte Ausbreitung aus? Denn wenn eine neue Art sich erst nach Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten ausbreitet, bleiben damit verbundene Gefahren lange Zeit unentdeckt. Franz Essel betont, wie der Klimawandel die Unsicherheit in der Risikobewertung noch verstärkt.
Was ich als Wissenschaftler und viele andere Kollegen und Kolleginnen in den letzten wenigen Jahrzehnten sehen, ist schon eine sehr starke Zunahme nicht heimischer Pflanzenarten und einen sehr starken Rückgang vieler heimischer Pflanzenarten. Und was sich schon noch abzeichnet, gerade auch im Zusammenwirken mit dem Klimawandel, ist, dass sich manche Lebensräume beginnen zu verändern.
Auch ein sorgloser Umgang mit exotischen Tieren und Pflanzen kann gefährlich für unsere Ökosysteme sein. Das zeigen Kalikokrebs und Ochsenfrosch. Einst als Aquarientier oder Angelköder angeschafft, breiten sie sich heute unkontrolliert in der Natur aus und verdrängen unsere heimischen Arten.
Ein Beitrag von Christina Koch, gesprochen von Ulrike Till. Die einen Arten werden wir kaum mehr los, andere machen Sorgen, weil es viel zu wenige Exemplare von ihnen gibt, die Luchse zum Beispiel. In West- und Mitteleuropa waren sie zwischendurch fast ganz verschwunden, bis sie wieder eingewandert sind und wieder angesiedelt wurden. Luchse sind eigentlich bekannt für ihre Pinselohren, aber im Schweizer Kanton Jura wurden gleich 3 Luchse ohne Ohren gesichtet. Wahrscheinlich hat das mit Inzucht zu tun. Viele Populationen in Europa sind einfach zu klein. Ein europäisches Netzwerk versucht, den Luchsen zu helfen, indem neue Tiere ausgewildert werden. Katrin Hondl und Tobias Haller haben recherchiert.
In den Wäldern bei La Chaux-de-Fonds im Schweizer Jura leben Luchse in freier Wildbahn. Alain Prêtre hat sie hier schon oft fotografiert. Die Tiere mögen die Schluchten und Steilhänge, das ist ihr natürliches Terrain. Alain Prêtre ist 68 und ein erfahrener Tierfotograf. Aber was er kürzlich hier vor die Kamera bekam, hat ihn verstört. Luchse ohne Ohren. Eine enorme Überraschung sei das gewesen, völlig unerwartet. Ich habe von diesem seltsamen Phänomen zwar schon mal gehört, aber es noch nie selbst gesehen. Die ohrenlosen Raubkatzen auf den Fotos von Alain Prêtre alarmieren die Fachleute. Ein Gendefekt, sagen sie, könnte der Grund sein für die fehlenden Ohren. Die Luchsbestände in Europa sind klein und unter anderem durch Wilderei, Jagd, Unfälle im Straßen- und Zugverkehr gefährdet. Weil die verschiedenen Populationen weit voneinander entfernt leben, gibt es kaum Durchmischung. Folge? Inzucht und der Verlust genetischer Vielfalt. Das wiederum kann zu Krankheiten führen und eben Missbildungen wie fehlenden Ohren. Luchsexpertinnen und Experten aus ganz Europa haben deshalb das Netzwerk Linking Links gegründet. Sie wollen aktiv für die Vermischung der Luchsgruppen sorgen.
Es ist ein Verlust an genetischer Vielfalt und hier braucht es eine Aussetzung von zusätzlichen Tieren aus der Ursprungspopulation, um eben die genetische Vielfalt wiederherzustellen.
Christina Vogt ist als Luchsexpertin der Schweizer Cora-Stiftung in Bern am europäischen Linking Links-Projekt beteiligt.
Also einerseits ist es eine Verbindung von bestehenden Beständen. Teilweise braucht es dafür auch Wiederansiedlungsprojekte in der Mitte zwischen 2 bestehenden Beständen. Und andererseits ist es die genetische Sanierung von solchen wieder angesiedelten Populationen, die zu viel genetische Vielfalt verloren haben.
Bereits 4 Luchse hat Linking Links ausgewildert. Im Zürcher Wildpark Langenberg wird derzeit eine weitere Raubkatze zur Auswilderung gezüchtet.
Jetzt haben wir hier circa 4 Kilo.
Um das Luchsweibchen auf die freie Wildbahn vorzubereiten, bekommt es speziell zubereitetes Hirschfleisch. Serviert wird das Futter in einer Box, die sich erst Stunden später per Zeitschaltuhr öffnet. Möglichst wenig menschliche Interaktion im Gehege ist wichtig, damit das Tier seine natürliche Scheu behält. In den kommenden Wochen soll das Zürcher Luchsweibchen dann nach Deutschland reisen. Fernziel Auswilderung, erklärt Mirella Wepf vom Wildpark Langenberg.
In Deutschland kommt er jetzt als erstes in ein sogenanntes Koordinationsgehege. Also das sind spezielle Gehege, um die Tiere noch auf die Auswilderung besser vorzubereiten und auch noch mal besser überprüfen und einschätzen.
Im Schweizer Jura hofft Tierfotograf Alain Prêtre, dass auch dort bald weitere Tiere angesiedelt werden. Er macht sich Sorgen um die Zukunft der Raubkatzen in seiner Heimat. Es ist traurig, sagt er. Der Luchs ist ein Tier, das unsere Wälder veredelt. Er ist sehr wichtig für unser Ökosystem und wegen der Schönheit, wenn man das Glück hat, ihn zu sehen, ihm zu begegnen. Es ist ein wunderschönes Tier.
Schwärmt der Tierfotograf Alain Prêtre. Und das war das Umweltmagazin Global. Ich bin Stefanie Peik. Danke fürs Zuhören. Tschüss.